Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Guten Abend!
Ja, guten Abend. Hier ist das Medienmagazin vom Ostersamstag, Ausgabe 30. März 2013. Und die kleine Parallelität zum Medienmagazin des Deutschlandfunks Markt und Medien eben am Anfang der Sendung erklärt sich daraus, dass natürlich auch alle anderen, die mit Medien zu tun haben, ganz genau hingucken, was in den letzten 50 Jahren beim Zweiten Deutschen Fernsehen passiert ist. Denn am 1. April 1963 ist dieser Sender gestartet. Und falls Sie immer noch nicht wissen, was das ist, das ZDF oder das Zweite Deutsche Fernsehen, da empfehle ich Ihnen tatsächlich den Podcast der Kollegen der Schwesteranstalt. Da wird das alles nochmal fast sekundengenau nacherzählt. Hier in diesem Medienmagazin, Sie wissen ja, wir sind immer etwas komplementär, besprechen wir eine Sendung, die mir in der Tat aufgefallen ist in dieser Zeit, die im Ranking für mich eigentlich die beste Sendung war im Zweiten Deutschen Fernsehen. Mit dieser Musik von Santana werde ich Ihnen schon mal so ein bisschen vorab die Möglichkeit geben zu erraten, welche Sendung das für mich war. Ansonsten hören wir nochmal Inside Grimme. Die Nominierungen sind ja jetzt umgewandelt worden in Preise und dadurch gingen ja auch einige leer aus. Warum man sich überhaupt für die RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich heraus, überhaupt entschieden hatte. Und dann hören Sie im Interview jemanden, der sich vom Fernsehen seit 10 Jahren schon verabschiedet hat und jetzt sein eigenes Internetfernsehen macht. Ab morgen auch für alle zu sehen, jetzt schon für Abonnenten. Und zum Schluss, der Cliffhanger wird nun aufgelöst von der letzten Sendung. Ich hatte Ihnen ja versprochen, mal zu klären, ob es überhaupt, was Sie eben bei Andreas Ulrich gehört haben, nämlich die Übertragung der Bundesliga im Radio, ob es überhaupt so etwas gibt wie Audiorechte, also das Recht am Audio eines Fußballspiels. Aber jetzt erkennen Sie die Melodie. Welche Vorspannmusik ist diesem Titel von Santana entnommen worden? Ja, vielleicht haben Sie es erkannt, das war die markante Stelle. So die letzte Minute. Sie wurde benutzt für Kennzeichen D. Das war ein Magazin, das Ost und West gleichermaßen im Fokus in der Kameralinse in der Berichterstattung hatte. Und Kennzeichen D hatte einen Vorläufer. Kennzeichen D wurde 1971 gestartet und für diese Sendung, die drüben hieß, hatte Hans-Werner Schwarze, der zugleich auch der erste Kennzeichen D-Moderator war, meinen nächsten Gesprächspartner, abgeworben, Mitte der 60er Jahre, abgeworben vom RIAS, und zwar den 1940 geborenen Joachim Jauer. Joachim Jauer fast 50 Jahre danach.
Wir haben gedacht, es sei notwendig, im geteilten Deutschland etwas über die Terra Incognita, diesen weißen Fleck DDR, zu berichten, die Menschen darüber in Kenntnis zu halten, was in Prenzlau, Pasewalk oder in Pirna passiert. Man konnte im Fernsehen zu der Zeit selbstverständlich schon wunderbare Filme über Safaris in Ostafrika sehen, über die Antarktis, vielleicht sogar auch über die große Sowjetunion, aber nichts über die DDR. Wir haben dann regelmäßige Umfragen, unterstützt durch Allensbach, gemacht, repräsentative Umfragen, was wissen Sie von drüben? Und dieses katastrophale Unwissen im Westen über die Landsleute im Osten war uns eine ständige Motivation, die Sendung weiterzumachen. Ich erinnere mich, wir haben beispielsweise gefragt, in welcher Währung bezahlt man im Osten? In Mark, Krone oder Rubel? Und Rubel war am stärksten, Mark war die zweite Position und einige meinten auch noch, in Kronen würde man bezahlen. Dieses katastrophale Unwissen war sozusagen das ständige Motiv, diese Sendung zu machen, auch gegen das Desinteresse des einen oder anderen im Westen Deutschlands.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen politischen Magazins Kennzeichen D, Deutsches aus Ost und West. Eigentlich müsste ich Ihnen jetzt Versprechungen machen, was wir wollen, was wir nicht wollen, wie fair und objektiv wir sein wollen, Aber wer sagt sowas nicht von sich selbst? Schenken wir uns also die Sprüche und fangen wir an.
Kennzeichen D war die Weiterentwicklung von drüben, das lief eine Zeit lang parallel. Es war die Einsicht im Zusammenhang mit dem Grundlagenvertrag zwischen beiden deutschen Staaten und der sogenannten neuen Ostpolitik von Willy Brandt, dass man in einen Dialog eintreten muss. Ich habe Kennzeichen D, wofür zum Zeitpunkt der Gründung des Magazins noch die Trabis in Ost und die Daimler in West Reklame gefahren sind mit dem D-Schild. Ich habe das immer mit Dialog, D wie Dialog übersetzt. Und später, als ich dann Korrespondent in der DDR war, sogar als D wie Dolmetscher. Aber die SED hat uns sehr schnell unterstellt, wir würden mit dem Kennzeichen D ein Großdeutschland postulieren, was natürlich absoluter Unsinn war. Und sehr schnell, ab 1973, also nur anderthalb Jahre nach Gründung von Kennzeichen D, wurde das überdimensionierte Kennzeichen DDR eingeführt, was sich besonders groß ausnahm, weil die Trabis besonders klein waren.
Joachim Jauer. Und die Sendung Kennzeichen D wurde sogar, so das wörtliche Zitat, zur Pflichtlektüre von Erich Honecker, dem Generalsekretär der SED und dem Staatsratsvorsitzenden und Vorsitzenden und so weiter und so fort. Jedenfalls, Erich Honecker fand diese Sendung so wichtig und war immer wirklich erstaunt, woher die Kollegen, Journalistenkollegen so gute Informationen hatten. Joachim Jauer ließ der Osten nicht los. Er wurde damit zum Chronisten der europäischen Neuordnung, kann man sagen, beschrieben auch in seinem Buch Obi et Gorbi. Darin auch eine Episode, die wohl für uns die nachhaltigste für unser aller Leben sein dürfte. Das ist jetzt sehr groß gesprochen, aber ich empfinde das so. Obwohl dieses Datum in der Erinnerung der deutschen Geschichte nicht so fest verankert ist wie der 9. November 1989 und das, obwohl er sozusagen der Anfang vom Ende war. Es ist nämlich der 2. Mai 1989. Da bekam Joachim Jauer, der hat in Wien sein Korrespondentenbüro gehabt, aber eben auch für den Ostblock bereisenderweise in Ungarn Station gemacht, hat dort den 1. Mai gefeiert mit seinen Kollegen und bekam einen Hinweis aus dem ungarischen Außenministerium.
Der Mann kam zu uns ins Hotel und sagte, morgen früh um 8 Uhr oder 9 Uhr ist eine sehr wichtige Pressekonferenz in einem Ort namens Hediesz-Halom, Grenzort von Ungarn nach Österreich. Heute noch der große Grenzübergang, der allerdings völlig offen ist, dank Schengen, zwischen Wien und Budapest. Und in der Dorfschule von Hediesz-Halom sollten wir uns einfinden zu einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz, das war ein kleiner Raum, es waren vielleicht 8 oder 9 Kamerateams dort. Die Pressekonferenz, das Bild, 4 oder 5 Offiziere vor einer Wandtafel und ein paar internationale Journalisten. Der Raum war ganz gefüllt. Ein Offizier fing an und sagte, der Friede muss bewaffnet sein und wir sind treue Mitglieder im Warschauer Pakt. Ganz langweilig. Und dann kam ein zweiter und sagte, man hätte jetzt 2 Jahre lang die Grenzanlagen zwischen Österreich und Ungarn geprüft und festgestellt, dass alles marode und verrostet ist und dass es ständig Unfälle mit Tieren gibt und die Elektrifizierung sei höchst gefährlich und man müsste das alles wieder ersetzen und das würde Importware bedeuten für 200 Millionen, 250 Millionen Dollar. Dieses Geld hätten sie nicht und daraufhin hätten sie beschlossen, das Ganze, den ganzen Drahtverhau zwischen Österreich und Ungarn abzureißen. Man muss sich das vorstellen, es sind 2 große Drahtverhauwände gewesen, in der Mitte ein Todesstreifen, auf dem Militärfahrzeuge hin und her fahren konnten. Und das Ganze war elektrifiziert, es gab auch Wachtürme. Und wir sind dann also mit Bussen dorthin gebracht worden. Ich habe zunächst gleich in der Pressekonferenz gefragt, sagen Sie mal, ist denn das mit der DDR abgestimmt? Und der Offizier sagte, das ist eine innere Angelegenheit Ungarns. Und dann habe ich gesagt, aber Sie kriegen doch sehr viele Urlaubsreisende aus der DDR nach Ungarn. Können die denn kommen? Hat er gesagt, das ist eine innere Angelegenheit der DDR. Das war sehr, sehr selbstbewusst in der Tonart. Dann sind wir mit Bussen in diesen Todesstreifen gebracht worden. Dort war ein weißes Partyzelt aufgebaut mit Cola, Würstchen und natürlich der unvermeidlichen Gulaschsuppe und es regnete. Und wir warteten, dann kam eine Formation von Militärangehörigen mit großen Handschuhen bis zum Ellenbogen und Bolzenschneidern und es kam das Kommando Elleré vorwärts und dann fingen die an, den Draht aufzuschneiden. Und an der Stelle, wenn Sie bedenken, dass ich also an der Sektorengrenze groß geworden bin und von 1961 bis 1989 schließlich, das sind 28 Jahre, die Welt als eine geteilte verinnerlicht hatte. Ich war völlig konsterniert. Wir hatten wenig Zeit zum Drehen. Und ich habe mich dann hingestellt und habe gesagt, einen sehr wackeren Satz, hier endet heute nach 40 Jahren die Teilung Europas in Ost und West. Was hier geschieht, wird unabsehbare Folgen haben für Deutschland, für Europa und insbesondere für die DDR.
Ein historischer, ein bewegender Augenblick. Vor über 40 Jahren wurde quer durch Europa die Absperrung errichtet, die der britische Staatsmann Winston Churchill den Eisernen Vorhang nannte. Heute beendet Ungarn an dieser Stelle die gewaltsame Teilung von Ost und West.
Waren die Kollegen auf dem Lerchenberg gleich von dem historischen Moment überzeugt oder mussten Sie da nachhelfen?
Ich musste ein bisschen nachhelfen, aus dem einfachen Grunde, jedenfalls was die 19 Uhr anging, weil ich mich versprochen hatte. In meiner Aufregung hatte ich nicht DDR, sondern Deutsche Demokratische Republik gesagt. Und das war anstößig. Und deswegen musste ich ein bisschen diskutieren, bis das dann tatsächlich im Programm erschien.
Irgendwie nicht auszudenken, wenn plötzlich jemand beim ZDF auf dem Lerchenberg gesagt hätte, also jetzt, hier steht aber eine Dienstanweisung, Deutsche Demokratische Republik dürfen wir nicht sagen, dann wäre möglicherweise dieses Ereignis gar nicht um die Welt gegangen und ja, die Ausreisewilligen hätten nicht den Weg über Budapest und dann später Prag gefunden. Es ist anders gekommen, damit ist Joachim Jauer vielleicht der wichtigste Mann für das ZDF in seinen 50 Jahren publizistischer Strahlkraft, sage ich jetzt mal. Und das nicht genug. Er war auch derjenige, der trotz eines Filmverbots in der Prager Botschaft am 30. September 1989 die legendären Balkonworte von Hans-Dietrich Genscher, dem Außenminister, einfing, obwohl eigentlich als Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gar nicht zuständig war für diese sogenannten innerdeutschen Beziehungen. Das war der Kollege Rudolf Seiters, der Kanzleramtsminister. Aber der Ruhm gehört nun Hans-Dietrich Genscher. Eingefangen, wie gesagt, vom Kameramann von Joachim Jauer. Und dieser 2. Mai 89 und 30. September 89 im ZDF dürften damit zum Katalysator der politischen Ereignisse geworden sein und haben letztlich all unser Leben irgendwie doch verändert. Joachim Jauer.
Das ist sehr freundlich und sehr hoch interpretiert. Wenn Sie in so einer Situation drinstecken, wissen Sie das nicht. Ich bin nicht dahin gegangen, um etwas in Gang zu setzen. Ich bin hingegangen, um zu informieren. Wenn es einen Vorsatz gab, dann war es der, durch Dialog vernünftigere Verhältnisse in den geradezu idiotischen Spannungsverhältnissen zwischen Ost und West zu haben. Von Hans-Werner Schwarze haben wir gelernt, solange wir miteinander reden, schießen wir nicht aufeinander. Und ich muss niemandem in Erinnerung rufen, dass es in den 70er, 80er Jahren nicht so besonders freundlich aussah zwischen Ost und West und dass manche Leute mit einem veritablen Schießkrieg gerechnet haben. Es gab die Aufrüstung mit SS-20 auf der einen Seite und mit den amerikanischen Raketen auf der anderen Seite. Also, das war ja nicht so richtig fein. Und da sozusagen mit Dialog versuchen zur Entspannung beizutragen, auch wenn es nur auf einem ganz einfachen Niveau war. Das habe ich für richtig gehalten und ich habe zum Zweiten immer für richtig gehalten, dass nur dumme Menschen in Kriege reinlaufen und Leute, die informiert sind, möglicherweise ein bisschen vorsichtiger umgehen mit Krieg. Dass wir es nicht zugelassen haben mit Information, nicht zugelassen haben, dass es diese eine einzige von der Partei verbreitete Sicht der Dinge gab. Das, finde ich, ist schon ganz schön viel gewesen.
Jetzt kommt aber doch noch ein Aber, ein Wermutstropfen, denn offenbar ist das ZDF sich dieser Wirkung nicht so bewusst gewesen, dass man diese Traditionsmarke Kennzeichen D dann einfach geopfert hat Anfang des Jahrtausends. Ist das normaler journalistischer Prozess, dass man dann auch Niederlagen einstecken muss? Oder sagt man sich, das wurde ja in anderen Sendungen fortgeschrieben, diese Tradition? Wie haben Sie es selbst empfunden damals?
Ich habe das nicht für richtig gehalten. Aus dem einfachen Grunde, weil ich der festen Überzeugung war und zu Teilen noch heute bin, dass der Dialogprozess zwischen Ost und West, das sich aneinander gewöhnen, das voneinander lernen, noch lange nicht abgeschlossen war und heute auch noch nicht abgeschlossen ist. Ich bin sehr viel in den östlichen Bundesländern unterwegs und ich bin sehr viel in den westlichen Bundesländern unterwegs. Und die Vorurteile und die Unkenntnis ist im Westen noch größer, noch immer größer über den Osten, wie das schon früher war, als umgekehrt. Aber die Unkenntnis und die Vorurteile im Osten gegenüber dem Westen sind nach der Wende gewachsen. Vorher waren die ja eigentlich dem Westen sehr zugeneigt. Und es ist viel gewachsen. Und es ist viel falsch gemacht worden im Zuge der deutschen Einheit, weil man zu wenig voneinander wusste. Es haben sich halt 40 Jahre lang wenige Bundesbürger gefragt, mit welchen Brüdern und Schwestern wir uns da eigentlich vereinigen wollten. Es war nicht so furchtbar interessant. Und deswegen kranken wir im Prozess der deutschen Einheit an der einen oder anderen Stelle immer noch daran. Insofern hätte ich es für gut gehalten, wenn Kennzeichen D wie Dialog noch ein bisschen weiter gelaufen wäre.
Der langjährige ZDF-Korrespondent, Journalist Joachim Jauer. Wenn Sie Ihre Osterbüchergutscheine gut anlegen wollen, ich sage nochmal den Titel, Obi at Gorby, Herder Verlag, 9,95 €, der Autor Joachim Jauer, Sie haben ihn eben gehört. Und für alle, die über Twitter verfügen, habe ich das nochmal als Link eben gerade getwittert.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Vielleicht haben Sie es ja in dieser Woche gelesen, die Gewinner des 49. Grimme-Preises 2013 stehen fest. Zitiert wird die Grimme-Jury mit den Worten: packende Fernsehfilme auf höchstem professionellem Niveau, bewegende und formal ausgefallene Dokumentationen sowie pointierte Unterhaltung kennzeichnen den aktuellen Grimme-Preis-Jahrgang. Das kann man also nachlesen, nochmal komplett die ganze Liste, grimme-institut.de. Und wenn ich nichts übersehen habe, dann ist das Dschungelcamp von RTL zwar nominiert worden, aber nicht unter den Preisträgern. Vielleicht ist das so eine Art Kompromiss gewesen, dass man sagt, also man muss das irgendwie schon anerkennen, dass da so viele Leute zugucken und gibt aber den Preis erstmal nicht. Das kann ja dann der Deutsche Fernsehpreis machen. Wir vom Grimme-Institut, wir sind doch eher die, also wir wollen ja auch nicht die anderen entwerten. Oder was war da überhaupt im Kopf los? Vera Linz fragte, bevor die Jury noch zu einem Urteil kam in dieser Woche, den Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Institutes, Uwe Kammern, wie sich überhaupt das Dschungelcamp von RTL in so ein renommiertes Gebäude verirren konnte.
Interessanterweise hat ja das Feuilleton auch der tollen Zeitung das Dschungelcamp entdeckt. Es verfolgt das. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, sozusagen gut gebildet und nett, die das Dschungelcamp mit großer Sympathie sehen. Für die ist das eine tolle Sendung. Das ist wirklich Lagerfeuerfernsehen für sie, wo sie auch im Freundeskreis drüber sprechen. Also insofern müssen Qualitäten drin sein, die Leute ganz unabhängig von sozusagen ersten, sozusagen, wie wir sagen würden, dem niederen Trieb, das haben ja andere gesagt, ansprechen. Also es ist nicht so eindeutig und ich glaube, das war auch ein Grund für die Auswahlkommission, die für die Nominierung zuständig ist, zu sagen, wir geben das nochmal in den weiteren Diskurs, also wir lassen das auch die Jury diskutieren, damit die mit uns zusammenprüfen, was ist denn eigentlich dran und steht das jetzt für eine neue Art von Fernsehen oder ist es vielleicht nur eine Verlängerung dessen, was wir mit Spiel ohne Grenzen hatten, wo ja auch Schadenfreude und Igitt-Spiele, also mit Schmierseife damals, damals eine große Rolle spielten. Ich glaube, darum geht es ja. Es geht um die Klärung der Eigenarten und der Eigenschaften, die im Dschungelcamp drinstecken. Denn eines ist auch klar, wenn 8 Millionen Zuschauer über viele Jahre, in dieser Höhe bewegt sich das ja, das sehen, dann ist das nicht nur eine Eintagsfliege. Das heißt, da muss irgendetwas drinstecken. Und ich glaube, das ist der Hauptbeweggrund auch für eine Auswahlkommission, zu sagen, wir verschließen die Augen nicht davor und gucken, was ist denn an dieser Unterhaltung vielleicht anders und wie kann man die Eigenschaften beziehen auch auf andere Formate? Wie steht das im internationalen Vergleich da? Es ist ja aus England gekommen, die ITV hat das erfunden. Das, glaube ich, sind ganz wesentliche Fragen und das finde ich auch ganz in Ordnung, dass diese Diskussion geführt wird.
Mir ist auch aufgefallen, dass auch Menschen mit Abitur, Menschen mit Hochschulabschluss, also Menschen, wo man sagen würde, die gucken sowas nicht, das mit Hingabe gucken und keine Folge verpassen wollen. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, die sehen die reine Medieninszenierung. Dschungelcamp ist ja anders als die Produzenten überhaupt keine Reality-Show, sondern ist ja das Künstliche vom Künstlichen. Man begibt sich sozusagen in eine experimentelle Situation, die jeder allerdings auch kennt. Die Spielregeln sind ja ganz klar. Jeder von den B- und C- und D-Prominenten weiß ja ganz genau, worauf er sich einlässt. Die werden ja nicht überfallen damit und sie werden insofern, finde ich, auch nicht entwürdigt, weil das ihrer Entscheidung entspricht. Und sie spielen ja mit, um einem natürlich Anerkennung zu haben, mediale Aufmerksamkeit. Aber sie spielen auch in einem Spiel mit, wo ja soziales Verhalten auch belohnt wird. Also wenn sie diese schrecklichen und ekligen Prüfungen auf sich nehmen, verschaffen sie ja den anderen sozusagen ein bisschen besseres Essen und so weiter. Also sie wollen damit auch was der Gruppe Gutes tun. Das ist natürlich nicht uninteressant. Wie verhalten sich Menschen in Extremsituationen? Und ich glaube, da ist für viele Leute die Faszination am größten, da sie auch noch interaktiv sein können. Also weil sie mitbestimmen über das Schicksal, gibt es dann die ganz alten Mechanismen. Ich identifiziere mich mit bestimmten Leuten, finde andere hingegen fies. Und da das über einen längeren Zeitraum geht, der aber kompakt ist, kann ich das so wie eine Art von Roman lesen, in dem veränderbare Faktoren drin sind. Ich vermute, darin liegt für viele der Reiz und das sozusagen an der Lust auch am Ekel besteht. Das ist ja in der Menschheitsgeschichte schon immer so gewesen. Das ist auch wahrscheinlich sehr paradox auch und sehr gegensätzlich. Und das zu beschreiben, finde ich, ist so sicher richtig für Kritiker, die dann eben ja den dritten und vierten Blick auch tun und damit vielleicht dem eher auf die Spur kommen können.
Noch eine praktische Frage. Wie kommt es eigentlich zu so einer Nominierung? Braucht man dann eine Mehrheit? Also jemand schlägt es vor, dann wird es diskutiert und wenn eine Mehrheit dafür ist, dann wird es nominiert?
Ja, also die Nominierungskommissionen schauen sich alles an, was vorgeschlagen wird oder was von Sendern und Produzenten eingereicht wird. Und dann müssen sie aussortieren. Sie müssen dann aus, bei der Unterhaltung beispielsweise 100 Sendungen, 15 auswählen, die dann für die Endjury in den Korb kommen. Und das ist ihre Aufgabe. Und das wird immer mit Mehrheit abgestimmt. Und im Falle des Dschungelcamp war es sehr eindeutig. Alle 6 Mitglieder der Kommission haben sich dafür entschieden, das weiterzureichen. Also das war nicht einfach so aus dem hohlen Bauch heraus, sondern das ist nach einer sehr intensiven und langen Diskussion entschieden worden, dass man sagt, wir möchten, dass auch die Jury sich damit beschäftigt und versucht, diesem Geheimnis, wenn man so will, auf die Spur zu kommen.
Ja, sie ist diesem Geheimnis letzten Endes auf die Spur gekommen und hat sich entschieden, da ist kein Preis drin, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich glaube, das können wir überleben. Wer vermutlich für die nächste Zeit nicht mit einem Fernsehpreis bedacht werden wird, ist mein nächster Gesprächspartner. Aber hören Sie gleich selbst. Wenn Sie gerade einen Second Screen haben oder eigentlich den First Screen zum Radioprogramm von Radio 1, dann tippen Sie doch mal www.störsender.tv ein, Störsender mit OE. Und dann kommt Ihnen erstmal eine ganz neutrale Einstiegsseite zu Gesicht. Und was Sie noch nicht können, wenn Sie nicht Abonnent sind oder auch nicht Unterstützer, abrufen, was dort für alle dann am Sonntag zu sehen sein und zu hören sein wird, nämlich das Engagement eines Uralt-Kabarettisten, muss ich schon sagen, der Ende der 50er Jahre, also 1956 so etwa, mit dem deutschen Fernsehen angefangen hat, die ja, Kammerzimmer Wohnzimmerartige Gemütlichkeit oder wie man das auch mal bezeichnen will, was Kabarett ausmacht, in diesem kleinen Salon mit ziemlich überschaubarem Publikum, auf einer Bühne ohne viel Dekoration, politische Spitzen abzufeuern, das hat er damals übertragen ins Fernsehen und hat sich seit einigen Jahren nicht mehr so zu Wort gemeldet im Fernsehen. Das hat seine Gründe, das erzählt er mir gleich. Aber was Sie, wenn Sie morgen diese Seite aufrufen, hören und sehen können, da habe ich mal einen kleinen Ausschnitt für Sie.
Deutsche sind wieder wahnsinnig beliebt. Ich meine, es kommt mir so vor. So ungefähr wie kurz nach dem Krieg. Da wollte ich auch nicht mehr ins Ausland. Ich fahre jetzt auch nicht mehr ins Ausland. Aber immer wieder wird man als Deutscher erkannt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der böse Onkel mit dem Euro. Ja, ja. Haben wir den eigentlich alleine erfunden, den Euro? Aber eins ist sicher, so wie Sie heute über dieses ehrenwerte Zahlungsmittel denken, ja, da würde ich das glatt verleugnen, dass ich ihn erfunden habe. Genau genommen ist ja der Euro heute die Note und die Banken sind die Zuhälter. Und noch nie gab es so viele Schlauköpfe, die unbedingt die Zuhälter schützen wollten. Die Banken, ja. Wenn ich zum Beispiel den Schäuble fragen würde, ja, Herr Schäuble, was passiert eigentlich, wenn wir alle nicht mehr mitmachen, alle nicht bezahlen? Dann wird er überlegen und dann wird er ziemlich anschauen und würde sagen, dann haben wir eine Lücke. Und dann würde ich sagen, aha. Und dann würde ich weiterfragen, was wird aus der Lücke, wenn uns das völlig egal ist, wenn uns das am Dings vorbeigeht? Dann haben wir ein Loch, sagt er. Nun gibt es ja Mitgliedsländer in der Union, die schon als Loch beigetreten sind. Was machen wir denn mit denen? Da sagt er, stopfen. Die stopfen wir. Und wir sind sofort überzeugt, dass das Loch sind dann wir. Natürlich, das Arschloch, das alles bezahlen muss.
Störsender TV, morgen dann für alle unter störsender.tv zu sehen. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt gewesen aus einem sehr magazinhaftigem Programm. Das ist nicht etwa so, dass man da kleine Kabarett-Szenen sieht, sondern das ist, ach, gucken Sie es einfach selbst an und hören Sie das, was mir Dieter Hildebrandt selber sagte am Rande einer Veranstaltung, als ich ihn fragte.
Herr Hildebrandt, Sie haben sich vom Fernsehen verabschiedet.
Doch, schon lange. Das ist jetzt schon her. 2003 habe ich mich verabschiedet vom Fernsehen.
Aber Sie sind schon öfter mal aufgetreten, aber jetzt hat man es nochmal aktenkundig gemacht, weil Sie Störsender-TV machen.
Ja, deswegen bedeutet das nicht, dass ich mich vom Fernsehen völlig getrennt habe. Ich habe dem Fernsehen nichts Böses nachzusagen. Die haben mich ganz gut behandelt. Ja. Aber ich bin neugierig, wie es mit dem neuen Medium ist und ich möchte da mitmachen.
Man liest ja doch schon ein bisschen differenzierter Ihre Meinung zum Fernsehen. So eine Sätze, so Metaphern mit einer Hose. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern.
Mit der was? Mit der Hose?
Mit der Hose.
Ach so, das ist ja eine Geschichte, die habe ich mal in einem völligem Zorn gemacht. Wie gesagt, weil die so zaghaft waren bei der Thematik und bei der Gestaltung des Programms. Die ARD macht sich in jede Hose, die man hier hinhält, und die Privaten senden das, was drin ist. Das war's.
Aber da schwingt schon noch ein bisschen, ich weiß nicht, Frustration. Sie müssen dankbar sein, klar, weil ein Teil Ihres Ruhms hängt mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen, aber...
Ich habe dem Sender, in dem ich gearbeitet habe, 23 Jahre mit dem Scheinwischer, überhaupt nichts vorzuwerfen. Die haben mich machen lassen, natürlich. Nur dem Fernsehen an sich, so in der Art, wie es sich jetzt entwickelt zu dem Haushaltsinstrument, habe ich ein bisschen als Zuschauer, habe ich ein wenig Bedenken, wie das so weitergeht. Und teilweise bin ich richtig wütend, was da passiert. Ich bin Zuschauer, ich zahle auch meine Gebühren und bin also ein Kritiker, nicht mehr auf der Basis der Mitarbeit, des Mitarbeiters, sondern des Zuschauers.
Aber Sie sind aktiv. Kritiker im Internet jetzt, Störsender TV, was ist das genau? Wann läuft die erste Sendung?
So Ende März rum werden wir eine halbe Stunde machen. Minimalistisch natürlich, ganz klein, mit einer Kamera, selbst bezahlte, ohne Gage. Wir nehmen alle kein Geld dafür. Und ich habe aber gute Kollegen, die alle mitmachen. Von Roger Willemsen über Konstantin Wecker, Georg Schramm, Zimmerschied, also die erste Garde eigentlich, die da mitmacht. Und ich freue mich einfach darauf. Wir sind dann aktuell vom Tage. Also das heißt, wir machen das, läuft dann 14 Tage, kann man dann 14 Tage lang sehen. Dann nach 14 Tagen kommt die neue Geschichte. Und wir machen aber nicht nur ein Kabarettprogramm, sondern wir machen ein Programm, ich würde sagen ein magazinartiges mit journalistischen Einschüben, mit Experten, nicht mit den Experten, die das Fernsehen immer verwendet, von denen wir alle Aussagen schon kennen, sondern die man noch nicht kennt und die vielleicht was anderes sagen.
Dennoch ist es nicht billig. Ich las eine Zahl von 125.000 Euro. Also es braucht auch Unterstützer dafür.
Wir haben inzwischen schon 160 schon gesammelt, aber wir verbrauchen auch nicht so sehr viel. Wir sind ein Low-Budget-Sender. Wir bezahlen ja niemandes Rente und wir bezahlen auch nicht überflüssige Redakteure, sondern wir bezahlen uns nicht einmal selbst, sondern wir bezahlen eigentlich nur das, was wir an Kosten brauchen, an Kosten haben für Material, ne?
Dennoch ist das jetzt so am Ende einer Karriere. Ich mag das Wort nicht aussprechen, weil man bei Ihnen ja so überhaupt gar nicht weiß, wann das Ende kommt. Sie sind noch genauso für 85, also wirklich. Aber ist das nochmal, wollen Sie es nochmal jemandem zeigen oder was ist überhaupt die Motivation nicht dahinter?
Nein, die haben mich aufgefordert und ich habe der Aufforderung nicht widerstehen können. Ich mache das gern, ich arbeite gern.
Dieter Hillebrand, ab sofort in Ihrem Internet unter störsender.tv. Noch ein Jubiläum, 50 Jahre. 50 Jahre lang berichtet die ARD aus den Stadien von Spielen der Fußball-Bundesliga. Vielleicht haben Sie ja vorhin bei Andreas Ulrich auch das eine oder andere aufschnappen können. Das ist ja nur möglich, weil man dort Mikrofone aufstellen kann, weil Reporter ins Stadion gehen können und dann wortgewaltig uns Kino im Kopf machen. Auch der DDR-Rundfunk berichtete live in Konferenzschaltungen von Fußballereignissen, zum Beispiel von der Oberliga. Und wie es im Radio ja anders nicht geht, sind es, ich sagte schon, eigentlich die Reporter. Aber nun hat letzte Woche sich die Deutsche Fußballliga entschieden, dem ARD-Hörfunk weiterhin die Reportage zu ermöglichen. Aber das kommerzielle Fußballradio 9011 ging leer aus. Dagegen erwarb Sport 1 die Audiorechte. Aber bei dem Wort Audiorechte stutze ich schon. Audiorechte, woran eigentlich? Was ist die Audiospur bei einem Fußballspiel? Sind das die Fangesänge? Die gehören doch eigentlich den Fans, beziehungsweise den Urhebern, also den Textern und Komponisten. Der Reporter ist nicht im Auftrag der Bundesliga im Stadion. Also was ist das, die Trillerpfeife oder ist es das Geräusch des Balles? Wie in solchen Fällen gibt es natürlich auch Fachanwälte und einer ist Thomas Stadler. Ihn fragte ich, was man da eigentlich verkaufen
kann. Ja, also das mit den Audiorechten oder mit den Übertragungsrechten ist eine ganz interessante Fragestellung. Denn aus juristischer Sicht muss ich erstmal sagen, diese Rechte gibt es eigentlich irgendwie nicht. Der Bundesgerichtshof hat das schon in 2, 3 Entscheidungen schulmäßig durchgeprüft und gesagt, das ist jetzt kein urheberrechtlich relevanter Vorgang, denn so ein Fußballspiel, so eine Veranstaltung ist kein urheberrechtlich geschütztes Werk. Er hat dann noch geprüft, ob das irgendwie wettbewerbsrechtlich relevant sein könnte und hat dann aber auch gesagt, na, das ist wettbewerbsrechtlich also auch keine Übernahme einer geschützten Leistung. Und kam dann zum Ende seiner Prüfung auf das Hausrecht und hat gesagt, der Hebel ist eigentlich der, dass die Vereine ein Hausrecht haben am Stadion und über dieses Hausrecht Reportern, die übertragen wollen, die senden wollen, die kommentieren wollen, live aus dem Stadion, das zu verbieten. Und dieses Hausrecht wird dann eben von den Vereinen auf die Deutsche Fußballliga übertragen und so funktioniert eigentlich die Konstruktion mit Audiorechten oder Übertragungsrechten in dem Bereich.
Nun gibt es aber auch in der ARD unterschiedliche Auffassungen. Jahrelang war man tatsächlich der Auffassung, dass man als Reporter die eigentliche Leistung der Sportreportage erstellt. Denn wenn derjenige schweigen würde, dann würde man vielleicht im besten Falle die Trillerpfeife oder das Fluggeräusch des Balles übertragen. Also hier entsteht das Event eigentlich durch die Rundfunkübertragung des Reporters. Jetzt ist das Fußballradio 9011 leer ausgegangen. Damit bricht ein ganzes Geschäftsmodell zusammen. Wäre es theoretisch möglich oder auch praktisch möglich, dass man sich vor, ich sag mal, 6 Sky-Fernsehern setzen würde, die ja die Bundesliga ins Fernsehen live übertragen und dann zu den Fernsehbildern einen Audiokommentar sprechen würde und das dann sozusagen den Radiohörern, ob über DAB Plus oder im Internet, zur Verfügung stellt?
Also Ich würde das grundsätzlich für möglich halten. Ich habe zwar nicht gelesen, dass das jetzt in irgendeiner Form von den Gerichten in der Rechtsprechung geklärt wäre, aber nachdem grundsätzlich keine greifbaren Rechte verletzt werden und nachdem das Hausrecht des Vereins auch nicht betroffen ist, weil der Reporter ja nicht im Stadion sitzt, dürfte aus meiner Sicht relativ wenig dagegen sprechen, wenn man sich vor einem Fernseher sitzt und die Bilder, die man dort sieht, dann eben kommentiert und daraus dann eben eine Radioreportage macht. Problematisch wird es dann vielleicht wieder, wenn man irgendwelche Töne des Fernsehsignals abgreift, also gesetzt im Fall, man sagt, das ist ja so ein bisschen trocken dann, wir brauchen noch die Stadionatmosphäre, wir brauchen noch die Fangesänge und nehmen dann noch den Ton von Sky beispielsweise minus des Reporters dazu, dann haben wir unter Umständen wieder ein Problem, denn Sky hat ein sogenanntes Senderecht. Das ist ein Leistungsschutzrecht. Das ist auch urheberrechtlich gesondert geschützt. Das heißt, derjenige, der eine Sendung produziert, der hat daran ein Recht. Und wenn man diese Sendung eben weiter sendet, dann verletzt man dieses Recht. Und Teile dieser Sendung würden dann natürlich weitergesendet. Da sind wir natürlich dann schon an einem kritischen Punkt, weil man natürlich sagen kann, naja, was ist jetzt das Spezifische an den Fangesängen, ne?
Gesetz im Fall, es gibt Fans, die 90-11 helfen wollen würden, um die Stadionatmosphäre zum Sender zu bringen, also mit einem Smartphone vielleicht dann die 2 Stunden Fußballaufenthalt streamen im Stadion, einfach das Smartphone hochhalten, was weiß ich, für Softwareknöpfe drücken und dann käme das bei 90-11 an. Wäre das möglich?
Ja, ist eine interessante, innovative Idee. Ich kann mir vorstellen, dass man über das Hausrecht, ich weiß jetzt nicht genau, was in diesen Zutrittsbedingungen für Bundesliga-Stadien eigentlich drinsteht, auch dem normalen Fan, also dem Besucher des Fußballspiels, möglicherweise verbieten kann, hier irgendwelche Audioübertragungen zu machen beziehungsweise zu senden über Smartphones. Also ich könnte mir vorstellen, dass das geht. Andererseits muss man natürlich auch damit rechnen, dass die Deutsche Fußballliga versuchen wird, das zu unterbinden und das gerichtlich zu klären, möglicherweise wiederum über diese Konstruktion mit dem Hausrecht. Eine spannende Frage, die so eigentlich ungeklärt ist.
Und wahrscheinlich auch gar nicht, selbst wenn sie geklärt wäre, durchzusetzen ist, denn wie will man zum Beispiel im Berliner Olympiastadion bei 75.000 kontrollieren, wer da gerade streamt?
Wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ansonsten müsste man Smartphones verbieten im Stadion, aber auch das wäre wahrscheinlich schwierig, weil dann würden die Einlasskontrollen so lange dauern, da würde, glaube ich, das Spiel nie mehr beginnen.
Also daran sieht man, dass die Vergabe der Audiorechte im Prinzip eine Krücke ist, weil alle Beteiligten mitspielen, kann es der DFL gelingen, hier zusätzlich nochmal 7 Millionen Euro einzunehmen. Aber eigentlich, da sind wir uns einig, ist die Leistung, die dort erbracht wird, schon von den Reportern.
Ja, denke ich auch. Also die Reporterleistung ist mit Sicherheit eine eigenständige Leistung. Also wenn man die anschließend wiederum irgendwie 1:1 kopieren, verwerten würde, wäre das mit Sicherheit auch eine Rechtsverletzung. Aber das ist natürlich eine andere Frage, ob diese Reporterleistung eine eigenständige Leistung ist. Und die Vorfrage ist aber die, auf welcher Grundlage kann diese Reporterleistung erbracht werden. Also ich glaube, dass man das gedanklich schon trennen kann. Aber das ist natürlich schon wieder so eine etwas feinsinnige Differenzierung. Also grundsätzlich muss man wirklich sagen, diese Konstruktion mit dem Hausrecht ist eine Krücke, das ist eine Hilfskonstruktion, weil auch der Bundesgerichtshof gesagt hat, naja, so richtig greifbar ist das rechtlich eigentlich nicht mit diesen Audiorechten oder mit diesen Übertragungsrechten. Andererseits besteht natürlich ein wirtschaftliches Interesse der Vereine der Deutschen Fußballliga hier ihre Spiele kommerziell zu verwerten. Und deswegen hat man sich auf diese Hilfskonstruktion Hausrecht dann zurückgezogen. Also so richtig überzeugend ist das nicht. Man hätte natürlich auch sagen können, ihr könnt das überhaupt nicht verbieten. Wenn sich da einer ins Stadion setzt und kommentiert, dann ist das halt so. Aber das hätte dann natürlich dazu geführt, dass die keinerlei Rechte mehr verkaufen können.
Meint zumindest Thomas Stadler, Fachanwalt für IT-Recht und unterwegs bei Twitter unter @ra_stadler. Vielen Dank.
Ja, bitteschön.
Ciao. Radio 1.
In diesem Teil des Podcasts hören Sie nun, was Sie nicht hören konnten in der Medienmagazin-Live-Sendung. Der schlichte Grund: Zeitknappheit. Hören Sie also Outtakes, das herausgeschnittene aus dem Interview mit Joachim Jau anlässlich des 50-jährigen ZDF-Jubiläums.
Radio 1.
Zunächst eine akustische Visitenkarte. Wer sind Sie und als was würden Sie sich heute noch bezeichnen?
Ich bin Joachim Jauer und ich bin ein Autor, schreibender Mensch und nachdenkender Mensch im Ruhestand.
Herr Jauer, von Ihnen kann man sagen, wenn man 50 Jahre ZDF-Revue passieren lässt, sind die zwei für uns alle deutschen schwerwiegendsten Aufnahmen entstanden oder schwerwiegendst im Sinne von folgenreichsten Aufnahmen entstanden. Zum einen am 2. Mai 1989 und am 30. September 1989. Ihre Biografie, Ihre Fernsehkarriere beim ZDF setzt aber weitaus früher an, Mitte der 60er Jahre. Vielleicht zunächst am Anfang, wie ist das ZDF auf Sie aufmerksam geworden oder umgekehrt? Sie kamen ja vom RIAS.
Das ZDF ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich beim RIAS das RIAS-Frühprogramm moderiert habe. Das hieß Was gibt's Neues, Aktuelles und Musik aus Berlin. Das war der Versuch der Amerikaner, ich denke es war ein gelungener Versuch, den Ostberlinern und den Menschen, die RIAS in der DDR hören konnten, so etwas wie eine Morgenzeitung zu liefern, da ja der Erwerb westlicher Zeitungen durch den Bau der Mauer in gar keiner Weise mehr möglich war. Also wir haben das System erfunden, alle halbe Stunde Nachrichten zu machen und dazwischen informative Berichte zu senden, Musik zu machen, aufgeweckt und möglichst munter zu sein um die frühe Morgenstunde. Wir haben das Telefonieren über den Sender entwickelt, weil es viel zu teuer gewesen wäre, per Leitung etwa in die Türkei oder nach Rom eine Reportage zu schalten. Insofern haben wir das per Telefon gemacht, was zu Anfang irritiert hat wegen des Bruchs des Telefongeheimnisses.
Aber jetzt haben Sie noch nicht erklärt, wie das ZDF eigentlich in Ihr Blickfeld geriet.
Der Kollege Hans-Werner Schwarze, Studioleiter des Zweiten Deutschen Fernsehens in Berlin, hatte die Idee, als erster eine regelmäßige Informationssendung über die DDR, den anderen Teil Deutschlands, zu machen. Und dazu hat er mich angefragt, ob ich bereit wäre, dort mitzuarbeiten, und ich war bereit. Das war 1965. Im Januar 1966 haben wir die Sendereihe Drüben gestartet. Drüben war sozusagen der Ausdruck, weil wir konnten nicht DDR sagen, oder man durfte damals noch nicht DDR sagen im Westen. Zone war uns zu doof. Oder SBZ zu abgekürzt, so kamen wir...
Sowjetische Besatzungszone.
Sowjetische Besatzungszone, SBZ. Also so kamen wir auf den unverfänglichen Titel Drüben. Und Drüben war der Vorläufer von Kennzeichen D. Drüben lief alle 14 Tage, 20 Minuten, am Sonntagabend, in der Zeit, in der heutzutage Berlin Direkt läuft. Und es war der Versuch, die Terra Incognita, diesen weißen Fleck auf der Landkarte, ein wenig sichtbar zu machen, obwohl wir noch keine Möglichkeit hatten, im Osten zu drehen. Das Fernsehen, das Westfernsehen, konnte allerlei zeigen. Bilder aus der Antarktis oder von wilden Tieren oder alles Mögliche aus Paris, London und New York. Nur aus Prenzlau oder aus Pasewalk war nichts zu sehen.
Die Sendung wurde abgelöst durch Kennzeichen D. Das war damals... ein sehr toller Titel, insofern, weil das Kennzeichen D, das Autokennzeichen D, für beide deutschen Staaten tatsächlich das internationale Kennzeichen war. Also da gab es noch keine Unterscheidung zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR, das kam erst später. Die DDR-Genossen, die ausländische und auch besonders bundesdeutsche Journalisten als Feinde des Sozialismus ausmachten, fühlten sich auf der einen Seite sehr angegriffen, weil sie Dinge brachten, die eben das DDR-Fernsehen verschwiegen hat, und andererseits fühlten sie sich besonders gut informiert. Es gibt diese Episode von Erich Honecker, die Sie vielleicht noch mal kurz erklären können, dass das angeblich das Pflichtprogramm gewesen sein soll.
Also Kennzeichen D hatte verschiedene merkwürdige Wirkungen in der DDR. Zum einen waren die Genossen erstaunt, wie gut wir informiert waren. Zum Zweiten haben wir mit dem Konzept Deutsches aus Ost und West, die Westsituation kritisch zu betrachten, ebenso wie die Ostsituation kritisch zu betrachten, uns ein hohes Ausmaß an Glaubwürdigkeit geschaffen. Wir haben also nicht im Westen gesessen und mit dem Finger auf die DDR gezeigt. Das haben wir auch getan, aber wir haben zuerst mal mit dem Finger auf uns selbst gezeigt. Oder man muss den Dreck vor der eigenen Tür wegmachen, bevor man beim Nachbarn spazieren geht. Das war sozusagen das Grundkonzept. Erich Honecker hat einmal im Kreise von Kollegen, als wir auf einen Besuch eines westlichen Landesministers warteten oder Ministerpräsidenten warteten, mich entdeckt im Kreise der Kollegen und gesagt, das ist das Gesicht von Kennzeichen D. Ja, sag ich, und sagt der, Kennzeichen D ist ja Pflichtlektüre für jeden DDR-Bürger. Daraufhin habe ich gesagt, er sagte Lektüre, sagte er, wirklich. Dann habe ich gesagt, ja, sagen Sie mir das doch nicht gleich mal hier in die Kamera, sagt er, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Aber er hat es gesehen, wie wir wissen. Und das Interessante ist, dass Kennzeichen D im Laufe der Zeit in die Debatten der DDR-Bürger, und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch in den Betrieben, Themen gesetzt hat, wo dann DDR-Bürger sehr listig in der Brigadebesprechung gesagt haben, sag mal, stimmt denn das, was die da berichtet haben gestern Abend? Und das Interessante ist auch, dass wir natürlich schon in der Zeit, während wir das produzierten und solange es die DDR gab, wussten, dass wir sehr, sehr intensiv von vielen, vielen Menschen angeschaltet werden. Aber erst nach der Wende haben wir erfahren, dass wir zu den meist eingeschalteten, best eingeschalteten Informationssendungen des Westfernsehens waren. Und wenn ich heute durch die ehemals Ostländer fahre, begegne ich Menschen, die Kennzeichen D für einen Mythos geradezu halten. Da sind wir vielleicht ein bisschen zu gut bewertet, aber das zeigt eigentlich, wie wenig an anderer Stelle im Westfernsehen auf die Bedürfnisse, Gedankengänge, Sorgen und Wünsche und das Denken von DDR-Bürgern eingegangen wurde. Das gab ja wenige Sendungen.
Das hängt wahrscheinlich auch mit Personen zusammen. Sie sind ein Journalist, der sich in diese graue oder weiße Antarktis-DDR gegeben hat, nicht nur. Sie waren auch in anderen Ostblockländern. Wie erklären Sie sich selber diese Neugier, gerade etwas zu wagen, was eher dann doch unbequem war? Denn Sie wurden von der Stasi verfolgt. Sie haben möglicherweise auch Menschen in Gefahr gebracht durch Ihre Tätigkeit. Sie wussten darum. Es war nicht so der Washington-Korrespondenten-Beruf, wo man vom Weißen Haus seinen Aufsager macht und aber dennoch das Gefühl hat, was Wichtiges zu berichten. Sondern Sie haben hier tatsächlich sowas wie Neuland erschlossen. Was hat Sie getrieben?
Also wirkliche Karriere hat man in der Tat hinter der Mauer nicht gemacht. Das war dennoch, wie ich finde, das größte journalistische Abenteuer, was es in der Zeit der deutschen Teilung gab. Was hat mich getrieben? Ich bin 100, 150 Meter von der Sektorengrenze in Berlin aufgewachsen, im Westteil. Als die Mauer kam, war für mich eigentlich unerträglich. So wie es für Ostmenschen unerträglich war, nicht zu wissen, was im Westen passiert, auf der anderen Seite, so war es für mich unerträglich, nicht zu wissen, was auf dieser anderen Seite passiert. Zumal ich Verwandte, meine Großeltern in Ostberlin hatte, hinter der Bornholmer Straße. Und das war einfach unerträglich.
Sie waren Anfang 20, haben schon studiert.
Ja, ja.
Philosophie, Geschichte.
Klassische Philologie, Latein, Griechisch und Geschichte, ja. Und ich wollte das eigentlich wissen. Und über RIAS Berlin kam dann die besondere Hinwendung natürlich an den Osten, unterstrichen im Programm von RIAS Berlin. Ging das dann seinen sozialistischen Gang, wenn man so will. Und klar war natürlich sehr schnell, dass im Bereich der DDR-Berichterstattung es sehr, sehr wenige Leute gab, die sich darum kümmerten. Und folgerichtig bin ich nach einem Zeitraum von fast 20 Jahren, die ich in der DDR unterwegs war, mit zum Teil längeren Unterbrechungen, wo mich das große Haus nicht sehen wollte. Ich meine das im Osten, nicht das im Westen. Und folgerichtig war, dass ich dann anschließend nach Osteuropa gegangen bin, wo ich, egal ob Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien oder auch manchmal Sowjetunion, die Länder verglichen habe mit dem, was ich an real existierendem Sozialismus in der DDR gelernt hatte. Das war sehr spannend. Ich will das an einem Beispiel erklären. In Ungarn beispielsweise konnte man Mitte der 80er Jahre oder zweite Hälfte der 80er Jahre Westzeitungen morgens um 8 Uhr am Kiosk kaufen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder, falls es einer nötig hatte, die Bild-Zeitung. Morgens am Erscheinungstag. In Prag war das am späten Nachmittag in den Hotels möglich, in den Devisenhotels. In Polen zum Teil auch am Zeitungsstand, aber auch einen Tag später. In der DDR nichts. In Moskau konnte man sich zumindest das bestellen, wenn man dort gearbeitet hat. In der DDR, als ich dann dort wohnte, 4-5 Jahre lang, als akkreditierter Korrespondent, bekam ich meine Westzeitungen in einem Giftpaket versiegelt von einem Sonderboten jeden Tag zugestellt. Versiegelt, damit bloß keiner irgendeinen Blick auf eine Schlagzeile werfen konnte. Das waren die Unterschiede. Und so gab es verschiedene Mentalitätsunterschiede auch. Man hat ja beispielsweise Ungarn immer die fröhlichste Baracke im sozialistischen Lager genannt. Ein anderer nannte es Archipel Gulasch. Das war ein völlig anderes Lebensgefühl. Es war nicht so verbiestert. Die Tschechen waren auch nicht so locker wie die Ungarn, aber sie waren ironisch, fast zynisch. Und die Polen waren gläubig. Mit den Polen war Sozialismus überhaupt nicht zu machen. Die gingen lieber in die Kirche als ins Parteibüro.
Der nächste Outtake setzt dort an, wo der 2. Mai 1989 beschrieben wurde, das Durchtrennen des Stacheldrahts an der ungarisch-österreichischen Grenze, der Anfang vom Ende der Teilung.
Ich weiß nicht, ob das jeder begriffen hat sofort. Ich kleide das gerne in den Zusatz, im Westen musste man ja nicht flüchten. Ich denke, dass die Menschen in der DDR, die das gesehen haben, es unglaublich schnell begriffen haben. Wie ich später natürlich deutlich lange Zeit nach der Wende herausgefunden habe, hat es offenbar aus allen Teilen der Republik, aus allen Bezirken der DDR Meldungen der Staatssicherheit gegeben über einen sprunghaften Anstieg von Reisevorhaben, so hieß das, Reisevorhaben nach Ungarn. Und in der Tat war dann im Frühsommer, Ende Juni, Anfang Juli, Budapest Reiseziel von Tausenden von jungen DDR-Bürgern, überwiegend jungen DDR-Bürgern, Rucksacktouristen, die dann in Budapest und um Budapest herum in den Parkanlagen schliefen, auf Campingplätzen und warteten auf eine Möglichkeit, über diese grüne Grenze zu entkommen. Es sind schon zahlreiche, haben es geschafft. Einige sind festgehalten worden. Niemand ist mehr ausgeliefert worden. Das ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es nämlich ein zweites Datum, was auch wieder 2. Mai in der deutschen Erinnerungskultur vergessen ist, nämlich die Unterzeichnung der Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen durch Ungarn im März 1989. Das war der eigentliche Hammer, wenn man so will. Denn Ungarn hatte, wie alle anderen sogenannten Bruderländer mit der DDR, einen bilateralen Vertrag unterzeichnet über die Auslieferung potenzieller Flüchtlinge an die Staatssicherheit der DDR. Und nun haben die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet. Das war ein multilateraler Vertrag mit der ganzen Völkergemeinschaft und der verlangte genau das Gegenteil, einen Fluchtwilligen zu schützen und ihm zu helfen und nicht ihn auszuliefern. Und erst durch diese Entscheidung der Ungarn, die auch den Flüchtlingen aus Rumänien nach Ungarn galt, erst durch diese Entscheidung war Ungarn frei, so zu handeln, wie es dann im September gehandelt hat, als es am 10. September die Grenze völlig freigegeben hat für zigtausende von DDR-Bürgern, die dann die Speerspitze der friedlichen Revolution wurden.
Sie haben selbst erwähnt, dass dieses Datum, Sie sprachen von, vergessen wurde. Selbst beim ZDF ist man wohl offenbar sich dieser Sequenz gar nicht mehr so bewusst, dass man sie exklusiv hatte und dass eigentlich Ihre Fernsehbilder diesen Prozess des Zerfalls des Ostblocks beschleunigt haben müssen. Denn Sie haben erwähnt, es gab sofort Reaktionen, weil man eben Westfernsehen geguckt hat, weil man das ZDF geguckt hat, dass das ein sehr komplexer Vorgang war. Das beschreiben Sie ja in Obi et Gombi, dass also dazu viel gehörte. Dazu gehörte der Papst, der polnischer Herkunft war, der in Polen die Solidarność gestärkt hat. Dazu gehörte also auch in Tschechien selbst oder damals noch Tschechoslowakei die ganze Charta 77-Geschichte. Ich will das alles jetzt nicht ausführen, das kann man nachlesen bei Ihnen. Aber dennoch, wenn man 50 Jahre ZDF hört, müsste man doch sagen, man ist eigentlich stolz darauf, dank Joachim Jauer, aber wenn man so die Feiern hört und sieht, kommt also gerade diese politische Dimension des ZDF meiner Einschätzung nach zu kurz. Wie sehen Sie es selbst?
Das ZDF wurde von außen sehr gerne als Unterhaltungsdampfer bezeichnet im Vergleich zur ARD. Es selbst hat sich gerne als Informationssender gesehen. Insofern würde ich mich freuen, wenn sich irgendjemand im Verlaufe der Feierlichkeiten noch an den 2. Mai 1989 und Folgen erinnern würde. Im Augenblick weiß ich nicht, ob man sich daran erinnert. Das hat möglicherweise Gründe. Der 2. Mai 1989 ist in der deutschen Medienlandschaft insgesamt vergessen. Es gab neben meinem Bericht einen einzigen ausführlichen Bericht, der war in der Süddeutschen Zeitung. Der Kollege, der das geschrieben hat, war damals auch dabei, in Hedjeshalom. Ansonsten waren es minimale Notizen über diese sensationelle Öffnung des Eisernen Vorhangs. Es war ja sozusagen mit dem ersten Loch in dieser hermetischen Grenze, die von der Ostsee bis zur Adria führte, damit war ja, wenn man so will, wie mit einer Nadel in einen Luftballon gestochen, die Luft raus. Der letzte Schlussstein in dieser hermetischen Grenze war ja die Berliner Mauer. Und die Öffnung des Eisernen Vorhangs bei Hedjeshalom ist sozusagen der Beginn des Falls der Berliner Mauer. Das hat einen logischen Zusammenhang. Dieses Datum ist insgesamt vergessen. Alle deutschen Medien, die großen Zeitschriften, auch die überregionalen Tageszeitungen, zeigen als Öffnung des Eisernen Vorhangs stets ein schwarz-weiß Foto, in dem der österreichische Außenminister Alois Mock und der ungarische Außenminister Gyula Horn mit Bolzenschneidern an einem Stück Draht herumschnippeln. Dieses Foto ist entstanden 7 Wochen nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs, als es gar keinen Eisernen Vorhang mehr gab. Der Generaloberst Scholloy, ein Ungar, hat darüber ein Buch verfasst, in dem er mitteilt, dass für dieses Foto eigens ein Stück Stacheldraht gebaut worden ist von 2,5 Meter Länge. Da man aber keinen Stacheldraht zur Verfügung hatte, hat man glatten Draht genommen. Es handelt sich um ein Wahlkampffoto für Alois Mock. Und weil es aber die Deutschen weniger interessiert hat als der Mauerfall, kann man dieses Foto einfach zeigen und damit war dann eben der Eiserne Vorhang beseitigt.
Die zweitwichtigste Sequenz, so würde ich sie bezeichnen, drehten sie mehr oder weniger konspirativ. Das war am 30. September 1989, als Hans-Dietrich Genscher, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, auf dem Balkon der Botschaft verkündete, dass die Ausreise der dort in die Botschaft Geflüchteten von der DDR genehmigt worden sei. Diese Bilder sind fast amateurhaft, so hat man zumindest den Eindruck, auf einem schlecht ausgeleuchteten Balkon ziemlich weit wegstehend, aber das war Ihr Kameramann, ein Profi. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie diese Aufnahme entstand und warum Sie für so wichtig gehalten wurden im Vorfeld von Ihnen in der Einschätzung, dass dieser Wunsch Hans-Dietrich Genschers, dort keine Kameras zuzulassen, von Ihnen sozusagen nicht geachtet wurde.
Die Geschichte ist ganz einfach. Wir haben schon tagelang als Chronisten die Vorgänge in der Prager Botschaft beobachtet. Sie kennen alle die Bilder am Zaun mit den Menschen, die da über den Zaun geflüchtet sind, rübergezogen wurden, Kinder, die herübergereicht wurden, Menschen, die hinter dem Zaun standen. Das haben wir tagelang gemacht. Dann ging unsere Kamera kaputt. Und ich habe aus Mainz eine Ersatzkamera bestellt. Inzwischen haben meine tüchtigen Kollegen die erste Kamera wieder in Gang gebracht, sodass wir am Tag der Ankunft von Hans-Dietrich Genscher und Rudolf Seiters, der eigentliche Manager dieser Geschichte war,
Kanzleramtsminister
Rudolf Seiters, zuständig für die innerdeutschen Beziehungen. Hans-Dietrich Genscher war für die innerdeutschen Beziehungen in gar keiner Weise zuständig, denn die DDR war für uns ja nicht Ausland und er war Außenminister. Nun gut, wir hatten also an diesem Tag zwei Kameras. Kamera 1 war am Eingang der Botschaft positioniert, wo die Herren Genscher und Seiters eintreffen sollten. Und zu Kamera 2, meinem damaligen Assistenten Stefan Radke, habe ich vereinbart, dass er hinten zu den Menschen geht, wie wir das bei Kennzeichen.de immer gemacht haben. Wir gehen zu den Menschen. Und es war dunkel. Und ich denke, ein versierter Kameramann oder ein schon sehr erfahrener Kameramann hätte gesagt, nee, hier drehe ich nicht, das ist dunkel. Und Stefan Radke hat die Kamera auf den Zaun aufgelegt, sodass sie sicher war. Und als er sah, dass dort auf dem Balkon ein Scheinwerfer angestellt wurde, hat die Kamera laufen lassen. Es sind auch praktisch keine Bilder. Es sind ganz wenige Schatten, Schemen, die man da sieht. Das Wichtige ist der Ton. Wie beim Fernsehen, so häufig der Ton wichtiger ist als das Bild.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, heute Ihre Ausreise.
Aber die Frage ist dennoch, warum meinen Sie, hat Seiters oder auch meinetwegen Genscher diese Situation deckeln wollen? Also warum wollten die nicht die Öffentlichkeit haben? Also es war ja wirklich schlecht ausgeleuchtet und sie haben fast so ein bisschen aus der Hosentasche filmen müssen.
Ne? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht. Also es war kein Kamerateam, vielleicht ist das die Erklärung, es war kein Kamerateam zugelassen, in die Botschaft zu kommen. Und das war auch richtig so, weil die Aufregung und die Irritation unter den tausenden Flüchtlingen groß genug war. Da also noch mit einem Kamerateam sozusagen die schon große Nervosität noch weiter zu unterstützen, wäre nicht gut gewesen. Es gab für mich eine wirklich anrührende Szene am Zaun. Da standen 5, 6, 7 Männer aus Sachsen mit Rotkreuzdecken über den Köpfen und Schultern im Regen auf der anderen Seite des Zauns, also innen im Garten, und ich stand vor dem Zaun und einer hat mich erkannt als den Mann vom Kennzeichen D. Es gab zu der Zeit eine Reklame bei ARD und ZDF, die hieß bei ARD und ZDF, sitzen Sie immer in der ersten Reihe. Und dieser Herr sagte unter dem Gelächter seiner Leute, im Regen stehend, bei ARD und ZDF stehen Sie immer in der ersten Reihe. Das war sehr schön.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ändern.